Folge des Podcasts Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Die Psychologin Martina Lackner und der Vorstand des Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, Nils Schmidt, sprechen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über den Zustand unserer Demokratie. Als Gast in der heutigen Folge stellt sich Dr. Lia Yu den Fragen von Martina Lackner und Nils Schmidt. Sie ist neuropolitische Philosophin, Autorin und Dozentin und analysiert, wie kognitive Mechanismen unser politisches Verhalten beeinflussen, insbesondere bei Angst, Populismus und gesellschaftlicher Spaltung.
Herzlich willkommen, Frau Dr. Yu.
Ja, ich freue mich, heute dabei zu sein. Hallo an alle Zuhörenden und Zuhörerinnen.
Ganz toll, dass Sie dabei sind. Bevor wir mit dem eigentlichen Podcast anfangen, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz erklären, welche Tätigkeit Sie genau ausüben?
Ich bin Neuropolitikwissenschaftlerin, was bedeutet, dass ich mich mit unserem Hirn beschäftige, während es Politik macht. Also quasi das Organ, das unter unserer Schädeldecke sitzt, das wir nicht sehen, was sich dort abspielt, wenn wir mit politischen Gegnern nicht übereinstimmen oder aber auch kooperieren wollen, was bei Polarisierung passiert, was bei Wahlverhalten passiert und tatsächlich, warum sich Demokratie gerade so schwierig anfühlt.
Wow, super interessant. Dann gleich meine erste Frage. Welche Rolle spielen Angst und Unsicherheit im Wahlverhalten und werden sie politisch gezielt verstärkt?
Ich argumentiere, dass wir uns in einer sogenannten neuropolitischen Dissonanz befinden. Das klingt jetzt kompliziert, aber es ist eigentlich etwas, das wir alle täglich erfahren. Und zwar ist das einmal die Anforderung, die die Demokratie an uns stellt. Also zum Beispiel Wahlen, Entscheidungen zu treffen bezüglich Parteien, Entscheidungen zu treffen bezüglich Koalitionen, dass all diese Anforderungen für unser menschliches Gehirn, wie es quasi evolviert ist, in vielen Aspekten eine Herausforderung ist. Und diese Dissonanz, die wir jetzt fühlen, nicht nur im Freundes- und Familienkreis, wenn wir mit den nahestehenden Menschen nicht mehr übereinstimmen, aber auch in unserer eigenen Handlungsfähigkeit und Wahrnehmung von der Realität, das ist etwas, das müssen wir ansprechen. Und da spielt die Angst natürlich eine zentrale Rolle. Man kann natürlich sagen, also Politiker haben schon immer Emotionen instrumentalisiert zum gewissen Ausmaß. Also ich würde das jetzt nicht nur auf unsere Zeit beziehen, aber es ist doch tatsächlich so, dass sich unsere Zeit besonders angsterfüllt anfühlt. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir kein positives Zukunftsverständnis mehr haben. Also ist es etwas, das ich auch mit Florence Gaub unter anderem beschrieben habe und mit ihr daran arbeite, wie wir uns schwer tun, wie sich unsere Gehirne schwer tun mit einer offenen, mit einer liberal offenen und mit einer ambiguitätsbehafteten Zukunft. Also um das runterzubrechen, ja, also sprechen wir über Gen Z zum Beispiel. Es gibt sehr wenig Optimismus in der Generation, weil nicht klar ist, wie die Zukunft in 10, 20 Jahren aussehen wird. Also zum Beispiel die Studierenden, mit denen ich spreche, wir machen da eine Übung, also wo die sich vorstellen, wo seid ihr in 10 Jahren? Und das konnte ich mir noch vorstellen. Und so alt bin ich auch noch nicht. Aber das wirklich tatsächlich ist, dass diese Generation kann sich nicht mehr vorstellen, wo sie in 10 Jahren ist. Und das ist sehr problematisch für eine Gesellschaft, wenn wir kein positives, zuversichtliches Zukunftsverständnis haben. Und das ist etwas, das ist, würde ich sagen, gerade erst eingebrochen quasi. Und unsere Gehirne tun sich damit sehr schwer. Also unsere Gehirne möchten eigentlich Struktur, Sicherheit, arbeiten tatsächlich auch evolutionär bedingt mit einem eher kürzeren Zeithorizont. Also all das, was der Liberalismus, was die Liberaldemokratie von uns möchte, nämlich großdenken und mutig denken in die Zukunft hinein, damit tun wir uns schwer. Das heißt nicht, dass wir es nicht können. Also wir haben gerade gesehen am Sonntag den Wahlen in Ungarn.
Ja, genau.
Genau, Demokratie ist resilient, ja, und auch das Wunderbare an Demokratie ist, es ist nicht berechenbar. Also wer hätte gedacht, ja, dass so ein Wahlerfolg jetzt doch kommen würde von jemand, der früher Orbán sehr nahe stand. Also das sind also Dinge, mit denen tut sich unser Gehirn schwer.
Können Sie das auch erklären, unseren Zuhörern, warum das so ist, dass sich unser Gehirn so schwer tut mit liberalen Demokratien auf Dauer?
Ja, also eine Sache, die ich jetzt gerade genannt habe, ist die Ambiguitätstoleranz. Es gibt tatsächlich eine Studie, die zeigt, dass Menschen, die sich selbst als liberal beschreiben, dass die tatsächlich in einem Gehirnareal, nämlich dem anterioren singulären Kortex, mehr graue Hirnmasse besitzen. Also es heißt, Menschen, die sich selbst als liberal offen beschreiben, haben buchstäblich mehr Gehirnkapazität für diese Ambiguitätstoleranz. Weil die Sache ist, nicht nur in einer Demokratie, sondern auch in unserer globalisierten Gesellschaft, leben wir in einer Realität, die oft, würde ich mal sagen, grau ist oder komplex. Also in dem Sinne, es gibt keine Schwarz-Weiß-Realität und auch keine Schwarz-Weiß-Lösungen. Und tatsächlich muss ich, also sagen wir mal jetzt in Deutschland zum Beispiel, bezüglich Diversität und Polarisierung, muss ich ja, um erfolgreich jetzt, sagen wir mal, in der Gesellschaft zu sein, ja, also jetzt nicht mal politisch, sondern sagen wir mal nur wirtschaftlich, muss ich auf viele verschiedene Gruppen in der Gesellschaft, die hochdivers sind, in ihren kulturellen Ansichten, in ihrem ethnischen Hintergrund, Klassenhintergrund und so weiter, muss ich mit diesen Gruppen kooperieren können oder zumindest mich in die hineinversetzen können. Und diese Ambiguitätstoleranz, die fehlt Menschen, die eher konservativ sind oder eher rechtspopulistisch wählen. Also das ist schon mal schwierig für die, ja. Also zu sehen, okay, dieser Mensch, den mag ich vielleicht nicht persönlich oder dessen Werte stimmen nicht mit mir überein, aber trotzdem ist er wirtschaftlich für mich wichtig. Das ist so eine Ambiguität, die ist schwer auszuhalten. Und dann das Zweite, was ich gerade ein bisschen angerissen habe, ist dieses sich in den anderen Menschen hineinzuversetzen. Und damit meine ich nicht Empathie, damit meine ich etwas, das beschreibt man in der kognitiven Wissenschaft als Mentalisierung. Das ist sowas wie eine Grundvoraussetzung für Empathie, aber es ist das ist sehr viel mehr Basic. Also wirklich nur, ich kann mir vorstellen, was Sie, Herr Schmidt, jetzt gerade vor dem Bildschirm denken oder was Sie, Frau Lackner, wo sie sitzen, wie sie sich fühlen in den Temperaturen. Also es ist eine Fähigkeit, sich in den anderen Menschen hineinzuversetzen. Und das momentan in Deutschland, würde ich sagen, oder in Demokratien weltweit, fällt uns zunehmend schwerer. Also es ist fast eine Sünde quasi, sich in den politischen Gegner hineinzuversetzen. Ja? Also hat auch mit Cancel Culture zu tun und mit gewisser Zuspitzung der Debattenkultur, die ich für sehr besorgniserregend halte.
Und
Und
das geht.
inwiefern spielt hier eine bestimmte Gehirnstruktur eine Rolle? Ist das genetisch determiniert? Sie haben von größerer Gehirnmasse, grauer Gehirnmasse gesprochen. Ist das genetisch vorgegeben oder entwickelt sich das?
Also ich würde mal sagen, das entwickelt sich. Also ich bin auf keinen Fall jemand, und ich würde auch sagen, dass politische Neurowissenschaftler, keine, die ich kenne, seriöse, die argumentieren würden, dass das genetisch vordeterminiert ist. Also diese Gehirnmasse kann man ja buchstäblich sich antrainieren. Also diese Studie wurde in London am University College London gemacht. Am University College London wurde ebenfalls eine Studie gemacht, nicht vom selben Team, aber auch von Neurowissenschaftlern, dass Taxifahrer in London dadurch, dass der Test, den man als Taxifahrer in London machen muss, so schwierig ist, dass die sich quasi Gehirnmasse antrainieren, die mit Erinnerungsvermögen und ja, räumlichem Erinnerungsvermögen zu tun hat. Und das kann innerhalb von einem halben Jahr, von einem Jahr passieren. Also, was ich hier anspreche, das ist kein Determinismus, sondern einfach, das sind Unterschiede, die wir haben, entweder in Gehirnstrukturen, die wir vielleicht seit der Kindheit oder aufgrund gewisser auch traumatischer Erfahrungen uns antrainiert haben. Oder tatsächlich einfach Gehirnaktivitäten. Also sagen wir mal zum Beispiel, konservative Menschen finden es sehr viel schwerer. Und das hat jetzt nichts mit Gehirnmasse zu tun, sondern einfach mit Aktivität in gewissen Gehirnbereichen, finden es schwerer, Gefahrenstimulus zu regulieren. Sprich, wenn ich jetzt ein Bild den zeige von einer, sagen wir mal, einer Spinne, die da im Bild im Haus ist, dann sehen eher konservativ veranlagte Menschen sehen sofort die Gefahr und können das nicht so gut regulieren. Also die sehen die Gefahr und denken, was kann gemacht werden? Das ist, also es ist sofort Katastrophendenken. Was kann gemacht werden? Die Spinne muss raus, die Spinne muss umgebracht werden. Also das konservative Gehirn kann diese Emotionen, die Gefahr und Angst auslösen, nicht so gut regulieren. Also eine liberale Person würde vielleicht dieselbe Spinne sehen und nicht genauso reagieren. Und natürlich kann man das antrainieren, aber die Sache ist, in unseren Strategien, die wir haben und auch unserem Nachkriegswertediskurs in Deutschland und Europa, aber vor allem in Deutschland, haben wir ja überhaupt nicht das Gehirn mit einbezogen. Also wir sind davon ausgegangen, quasi gute Werte, das ist der Goldstandard. Habermas ist vor ein paar Wochen gestorben. Ja, wir brauchen einen guten Diskurs und die Menschen sind quasi schon selbst, werden selbst schon davon überzeugt sein. Und dasselbe hat man auch über Osteuropa gedacht. Also ich denke an die Arbeit von Ivan Krastev zum Beispiel, wo man dachte, gut, der liberale Markt, ne, und ein demokratischer Lebensstandard, den werden Menschen quasi natürlicherweise, das ist Gott gegeben, das ist Natur gegeben, den werden die wollen, den wird jeder wollen. Und tatsächlich sehen wir, dass dem nicht so ist. Und das ist eben für mich, und deshalb bin ich quasi neuropolitische Philosophin, vor allem im Kern meiner Arbeit, für mich geht es hier um ein Menschenbild. Und das Menschenbild, das wir nach dem Krieg und vor allem auch nach dem Kalten Krieg, nachdem wir dachten, dass der Liberalismus triumphierte, hatten, hat sich wirklich als falsch erwiesen. Also wir verstehen eigentlich gar nicht, wer wir sind. Und deshalb laufen so viele Politikanalysen ins Leere. Deshalb konnten Brexit, Trump und so weiter nicht vorhergesagt werden. Also ich war ja auch lange in den USA, auch als Trump zum ersten Mal gewählt wurde, 2016, konnten nicht vorhergesagt werden, weil das Menschenbild quasi nicht stimmte, auf dem Wirtschaftsanalysen, Politikanalysen ja, basierten.
Jetzt muss ich als psychologischer Laie und absoluter Laie auf dem Gebiet einfach mal nachfragen, hat sich das jetzt alles schneller entwickelt, als es vorher war? Weil mir kommt das vor, als sei auch diese antidemokratische Bewegung jetzt erst in den letzten Jahren so massiv entstanden. Also kann es sein, dass das einfach Personen wie Trump oder Weidel oder wie sie auch immer heißen, in der kurzen Zeit dafür sorgen, dass den Leuten genau das Ganze bei ihren Überlegungen im Gehirn fehlt oder dass bestimmte Stellen auf einmal weg sind, weil man ja auch sehen muss von den Wählern, es sind viele Wählerinnen und Wähler, die einmal sehr jung sind, die gerade radikal wählen und da hatten sie ja gesagt, die sehen die Zukunft gerade nicht, aber es sind ja auch viele Wähler, die aus dem sozialdemokratischen Bereich kommen und sich von ihrer Partei abgewendet haben, bei der ich sagen würde, sozialdemokratisch-liberal, jedenfalls in einer aufgeschlossenen Richtung, die auf einmal sehr verschlossen wählen mit diesen möglicherweise Zukunftsängsten. Kann das sein, dass sich da auf einmal so ein, ja, Rückschritt auch im Gehirn ergibt, dass es heißt, diese Stellen sind auf einmal weg und werden konservativ und starr?
Also ich argumentiere, auch in meinem neuen Buch, das ja bald rauskommt, ich argumentiere, dass Rechtspopulisten tatsächlich neuropolitische Meister darin sind, zu verstehen, wie das Gehirn tickt. Sehr viel besser als Parteien in der Mitte und Menschen, die aus der linksliberalen Ecke kommen. Und das liegt einerseits ganz richtig, wie Sie erwähnen, daran, dass die Zukunft, erstmal die Realität, die dort projiziert wird, ist eine alternativlose. Also es ist ironisch, dass die AfD sich Alternative nennt, weil es geht wirklich darum zu sagen, es gibt nur diese eine Realität und die wird euch quasi vorbehalten. Also all die Verschwörungstheorien auch bezüglich Medien und so weiter und also von deren Seite, da wird gesagt, ihr werdet angelogen von den Parteien, ihr werdet angelogen von eurer Regierung. Es gibt quasi eine versteckte Realität. Und dann wird gesagt, also wenn wir jetzt auch an die Tech-Elite denken, Peter Thiel, der ja vor ein paar Wochen in Rom war, um über den Antichristen zu sprechen, da wird eine sehr negative Zukunft, eine quasi theologisch ja, antichristliche Zukunft von einigen in dem Lager, sich vorgestellt, wo, wenn nicht mit einer autoritären Macht gehandelt wird, diese Zukunft nur schlecht ausgehen kann. Also wenn wir uns zum Beispiel die Leipziger Autoritarismusstudie anschauen, die jüngste in Deutschland, zeigt sich, dass sehr viele Menschen in Deutschland, also zunehmend und nicht nur Menschen, die aus armen Verhältnissen kommen, sondern denen es wirtschaftlich relativ gut geht, auch Menschen im Westen, mehr und mehr Menschen in Deutschland und wie Sie auch erwähnt haben, junge Menschen sehnen sich nach einem autoritären Entscheidungsmoment. Sprich, alles, was Demokratie ausmacht, ja, also langwierige Prozesse. Wir haben langwierige Prozesse, weil die Alternative wäre dann, dass wir nur eine Person oben haben, einen Diktator oder was auch immer, der sagt, wo es lang geht oder die sagt, wo es lang geht. Und dafür haben wir uns bewusst nicht entschieden. Aber diese demokratischen Entwicklungsprozesse, Entscheidungsprozesse und wie Sie ja gerade erzählt haben, Herr Schmidt, Sie sind Jurist. Das sind ja auch langwierige Prozesse, ja. Es geht darum, ja, um Wahrheit zu finden und es geht um Wahrheitsfindung, es geht um Gerechtigkeit. All das ist sehr herausfordernd für unser Gehirn. Also quasi unserem Gehirn zu sagen, es gibt diese Probleme, aber wir können die nicht sofort lösen und dann müssen wir noch ein paar andere Koalitionen gründen und Leute fragen, was sie davon halten. Das ist sehr ermüdend. Und das muss man den Menschen eben auch neuropolitisch, sage ich, kommunizieren. Also man muss ihnen sagen, ja, das ist ermüdend. Und es ist nicht einfach, ein liberales Gehirn aufrechtzuerhalten quasi. Aber was ist die Alternative wirklich? Und dann würde ich dazu noch sagen wollen, also ich war, wie gesagt, in den USA während beider Obama-Legislaturen und dann Anfang der Trump-Zeit, der ersten Trump-Zeit. Es geht Trump-Wählern und ich würde sagen auch AfD-Wählern, wenn wir uns denken, also ich würde sagen, wir müssen die auch die Inhalte ernst nehmen. Es geht denen darum, eine gewisse Welt, also zum Beispiel in den USA war das eben eine Post-9-11-World nach dem Irakkrieg, wo sich viele Menschen angelogen gefühlt haben und hintergangen gefühlt haben von der Regierung. Und in Deutschland erinnern wir uns an die Anfänge der AfD. Die AfD wollte die deutsche Mark zurückhaben und hatte doch mal diese Website mit Goldhandel und so weiter. Also wir müssen die schon inhaltlich ernst nehmen und gewisse Kritikpunkte, die sie haben gegen die EU oder ja, auf jeden Fall in den USA, gegen Bushs Neokon Imperialismus, die sind nicht unberechtigt. Also zumindest, ich finde, das darf in die Öffentlichkeit, das muss debattiert werden. Und da zu sagen, alle Trump-Wähler sind irgendwie Bigots, ne? Oder wie Hillary sie nannte, Basket of Deplorables, oder in Deutschland zu sagen, AfD-Wähler sind alles Rassisten, das hilft uns nicht weiter. Und die Neuropolitik zeigt auch dort, dass das eine Art Dehumanisierung ist. Also damit beschäftige ich mich ganz zentral, wie wir uns gegenseitig entmenschlichen. Weil unser Gehirn nämlich die Fähigkeit hat, also Sie, ich, wir alle und nicht nur irgendwie ein weißer Mann dort und ja, und dann sind die anderen alles sozusagen die Opfer, sondern wir alle sind eigentlich fähig zu entmenschlichen. Also da gibt es eben neurowissenschaftlichen Beweis dafür. Und da zu sagen, diese Humanisierung, also im Hirn auch, sprich, dass ich mir vorstellen kann, dass du ein ganzer Mensch bist, ja, also auch ein AfD-Wähler mit Interessen, vielleicht fehlgeleitet, aber trotzdem legitim, also von der subjektiven Erfahrung aus, legitime Ängste oder Interessen oder ja, Wünsche dort, dass die da mit schwingen, das finde ich ganz wichtig, dass man das zumindest einmal anspricht, weil wenn man das nämlich macht, und das zeigt ebenfalls die Hirnforschung, dann fühlen sich diese Menschen humanisiert. Und wenn die sich als volle Menschen gesehen fühlen, dann sind die viel eher bereit, in einen Dialog zu gehen. Auch bei Verschwörungstheoretikern. Das zeigt sich auch in den Studien. Also wenn wir quasi, es ist eine schwierige Gratwanderung zwischen ernst nehmen menschlich und gleichzeitig politisch widersprechen. Und da trauen sich viel zu wenige Menschen und Politiker und auch Intellektuelle und Akademiker in der deutschen Öffentlichkeit momentan. Und deshalb mache ich das, was ich tue, weil ich glaube, wir brauchen einen ganz, ganz neuen Diskurs, um aufeinander zuzugehen.
Sehr spannend.
Finde ich auch. Der aber dann halt mit viel Arbeit verbunden ist. Das heißt, es ist, wir müssen selber über unseren Schatten springen und darüber nachdenken, wie wir das Ganze angehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für unser Gehirn natürlich da am einfachsten ist, zu sagen, bei dem stimmt irgendwas nicht. Und wie Sie gesagt haben, dehumanisiere diese Person, weil es einfacher für mich ist in meiner Welt. Auch
Korrekt.
als, finde ich, aufgeschlossener Mensch.
Korrekt, absolut. Und da gibt es eben, also die Studien, die ich jetzt genannt habe, die sind schon vor vielen Jahren gemacht worden zwischen Israelis und Palästinensern zum Beispiel. Und da zeigt sich auch, also wenn es gibt eine gegenseitige Dehumanisierung, und das Friedensverhandlungen abbrechen, weil die sich gegenseitig nicht als Menschen gesehen fühlen. Und dass das sehr viel eher passiert, wenn man sich dehumanisiert fühlt, als wenn man sich nur nicht gemocht fühlt. Also
Okay.
sprich, ne, wenn ich das Gefühl habe, und das ist auch wichtig in der Wirtschaft, denke ich, das zu verstehen. Also es geht ja in der Wirtschaft auch sehr stark um Verhandlungen, um erfolgreiche Verhandlungen, dort auch zu sehen, wie wichtig das ist, dass sich der Gegenüber als Mensch voll wahrgenommen fühlt und dass es in Ordnung ist, dass man quasi nicht genau dieselben Interessen hat oder dass man also Competitor ist, ne? Im Wettbewerb zueinander steht, das ist alles in Ordnung. Aber das Problem kommt eben auf, wenn man sich nicht mehr menschlich voll wahrnimmt.
Können Sie kurz erklären, Frau Dr. Yu, was im Gehirn abläuft? Wie kommt es zu dieser Entmenschlichung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also im Gehirn tatsächlich, was passiert ist, eine Deaktivierung eines Gehirnareals. Das heißt, der heißt der mediale präfrontale Kortex, der sehr wichtig ist bei sozialen Interaktionen. Und diese Mentalisierung, von der ich gerade gesprochen habe, die braucht diesen medialen präfrontalen Kortex. Und wenn ich jemanden entmenschliche, ist das im Gehirn so, also wenn ich dieses Gehirnareal deaktiviere, ist das so, als ob ich einen Stuhl oder einen Tisch oder ja, eine Pflanze ansehen würde. Also quasi, wenn ich Hirnscans mit Objekten mache, zeigt mein Gehirn dieselbe Aktivität. Sie zeigt eine ganz andere Aktivität, wenn ich Menschen meiner eigenen sogenannten Ingruppe anschaue. Also Menschen, die ich als sehr menschlich, hochmenschlich bezeichne. Das ist Familienkreis, Freundeskreis, Menschen, die mit meinem kulturellen Background und so weiter übereinstimmen. Also das haben wir ja alle. Wir haben ja alle verschiedene Gruppen, denen wir zugehörig fühlen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber sich eben gewahr zu sein, dass diese Grenzen, also jetzt kommt wieder diese neuropolitische Distanz, Dissonanz, von der ich sprach, damit sich diese Dissonanz nicht so hart anfühlt, müssen wir quasi lernen, diese Grenzen der Identitätsgruppen zu erweitern. Also Menschen zu inkludieren, die ich jetzt, wenn ich das bewusst nicht machen würde, eben nicht inkludieren würde. Und das, wie Sie, Herr Schmidt, wie Sie ganz richtig sagen, das ist Arbeit. Aber gleichzeitig finde ich, also ich mache ja auch Arbeit an Schulen hier mit jungen Menschen. Gleichzeitig finde ich, wenn man das so erklärt und das weiß, auch schon von jungem Alter an, dann fühlt sich das eigentlich einfacher an, als wenn man in einem Wertediskurs lebt, den man nicht ganz erfüllen kann und sich täglich in dieser neuropolitischen Dissonanz befindet, und die Welt um sich herum nicht mehr versteht. Also für mich ist dieser Ansatz, den ich bringe, ist optimistisch erstmal, und dann finde ich ihn auch ermutigend, und er ist auch irgendwo empowernd, ja? Also zu verstehen, wie ich ticke und wie jemand tickt, also wir haben gerade über AfD-Wähler innen gesprochen oder Verschwörungstheoretiker, also jemand tickt, den ich vielleicht so nicht verstehe, aber ich weiß auf einmal, aha, deshalb denkst du so und das motiviert dich oder das triggert dich gerade im Gehirn, das finde ich befreiend.
Was mich interessiert würde, Frau Dr. Ju, also Krisenzeiten gab es ja immer in der Menschheitsgeschichte, aber jetzt hat man ja das Gefühl, es hat mit Corona angefangen, jetzt haben wir den Nahen Osten. Hat sich diese Aktivierung bestimmt oder Deaktivierung bestimmter Gehirnareale, ist das intensiver geworden als die Jahre zuvor in Friedenszeiten? Also haben sich unsere Gehirnaktivitäten, ich versuche es gerade zu formulieren, gut, haben sich unsere Gehirnaktivitäten verändert durch die Krisenzeiten oder haben sich unsere Gehirnaktivitäten vorher schon verändert, sodass wir mehr in Krisenzeiten geschlittert sind? Also was ist was, wodurch ist es verursacht worden?
Nee, das ist eine sehr gute Frage und Sie denken tatsächlich damit wie eine politische Neurowissenschaftlerin, denn Sie möchten Kausalität
Genau.
entdecken. Und das ist genau die the golden question, ne? Aber es ist schwierig zu beantworten. Ich würde dazu sagen, also ich würde sagen, diese Dissonanz, von der ich sprach, die gibt es eigentlich schon lange. Und die haben wir nicht entdeckt, weil, wie gesagt, nach dem Kalten Krieg war die Ideologie, die wir hatten, also und die ich auch als Politikwissenschaftlerin im angelsächsischen Raum, in England, in den USA vor allem, selber hautnah mitbekommen habe, und auch in Deutschland, also nach der Wiedervereinigung war eigentlich so ein gewisser End of History, also Optimismus da, dass wir irgendwo das Ende der Geschichte erreicht haben und die Ideologie wurde faul, sage ich mal. Also nach dem Motto, ne, es gibt diese Liste von Werten und die klappert jeder jetzt mal ab irgendwo und man bekennt sich dazu, ich weiß nicht, quasi religiös am Anfang des Lebens oder als junger Erwachsener und dann hat sich die Sache. Das war einfach ein Fehler. Also diese Ideologie war falsch. Ich würde sagen, die Gehirne und all das, was ich jetzt beschrieben habe, das war alles schon da. Und was wir jetzt sehen, ist quasi der Ausbruch. Also, und die Ideologie passt nicht mehr zu dem, wie sich Menschen verhalten. Das ist diese Krise, in der wir uns befinden. Und da sehe ich meine große Rolle, also weil ich jetzt auch nach Deutschland zurückgekehrt bin, nach vielen Jahren in den USA und Asien, also quasi als neuropolitische Philosophin und Gesellschaftstheoretikerin, also dass ich da auch eine neue Theorie reinbringe. Wir brauchen ganz, ganz dringend ein Handbuch, eine neue Theorie, wie wieder miteinander können. Und wer wir eigentlich sind. Ich würde Ihnen aber recht geben, was mit Corona passiert ist, ist ein großer Vertrauensbruch. Also das, was Demokratie sehr stark braucht, ist ein gewisses Maß an Vertrauen, das die Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat und der Regierung haben. Und den hat sich, würde ich sagen, die Bundesregierung in vielen Momenten hat die das, ja, also dieses Vertrauensband wurde gebrochen. Und das wurde vermasselt. Das ist schon schwer zurückzugewinnen. Also das ist etwas, das kann nur zurückgewonnen werden, wenn sich Menschen selber auch wieder in die Demokratie einbringen. Also was ja sehr stark bei Corona war, ist, dass man selber isoliert war. Und diese Isolation ist erstmal schlecht fürs Gehirn. Also dazu gibt es auch Studien, wie Isolation unsere Realitätswahrnehmung verändert, zum Negativen verändert. Und deshalb glaube ich, das Vertrauen kann entstehen, wenn wir quasi aus unserem Gehirn rauskommen und neue Bindungen, gesellschaftliche, politische eingehen und auch neue positive Erfahrungen mit Demokratie machen. Und ich habe gerade Sonntag und Ungarn erwähnt, das ist zum Beispiel wieder, das ist ein Moment, wo Menschen Vertrauen wieder schöpfen, also in ihr System und in die Zukunft. Das ist etwas Positives. Und das hoffe ich auch für Deutschland.
Ein gutes Schlusswort, oder Nils?
Das ist ein
Sehr
sehr gutes Schlusswort. Ich habe
nationalistisch.
nämlich auch gerade, deswegen kam auch die Stimme, die Stille. Ich hatte gerade überlegt, welche schlaue Frage ich jetzt noch stellen kann und dachte, nein, ich halte mich lieber zurück, weil das eigentlich ein ganz tolles Schlusswort ist. Ganz, ganz lieben Dank, Frau
Ja,
Dr.
ich
Yu.
danke
Wir
Ihnen.
haben
Tolle
mit
Frage.
Ihren Ausführungen mal eine komplett andere Sicht auf die Dinge gekriegt, als wir sie in den ganzen Podcast vorher gehabt haben. Und ich denke, dass wir alle unsere Gehirne ein bisschen mehr fordern sollten, um wieder dahin zu kommen, wo wir waren oder vielleicht sogar noch viel besser aus der ganzen Sache rauszukommen. Also ganz, ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben.
Ich danke Ihnen, Herr Schmidt und Frau Lattner, für die guten Fragen auch.
Danke sehr, Frau Dr. Ju.
Tschüss an alle.